Bevor es losgeht mit Quiet Please, dem Tennisnet-Podcast, der Hinweis auf AG1, athleticgreens.com/sportradio-tennis. Da findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Was ist AG1? Naja, das ist ein Drink, den ihr euch selbst in, naja, weniger als einer Minute zusammenmixen könnt. Einfach einen Messlöffel und 250 Milliliter Wasser. Und was bringt das? Naja, es regt den Energiestoffwechsel an. Es hilft beim Energiestoffwechsel. 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln sind da drinnen. Und es gibt ein echt lässiges Angebot, nämlich bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft gibt es einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und AG1 im praktischen Reiseformat. Darüber hinaus eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. So überzeugt ist AG1 von sich. Also, geht's rauf, geht's raus auf www.athleticgreens.com/sportradio-tennis. Schaut euch das an, es lohnt sich.
Attention. Bitte nehmen Sie schnell Platz, die Spieler sind bereit.
Just quiet quickly, please.
Für?
Hallo, da ist der Dominic Thiem.
Quiet Please, den Tennisnet Podcast. Das verbale Hawkeye für alle Tennisfreunde, denen ein Aufschlag von John Isner nicht schnell genug ist.
Hallo, hier ist Roger Federer.
Wie tief ist der Sand in Roland Garros?
Hallo, ich bin Julia Görges.
Was hätte Dominic Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können?
Hallo, hier ist die Angie Kerber.
Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, quiet please.
Quiet Please, der Tennis Night Podcast. In großer Runde heute. Vor den Australian Open hatten wir Alex Antonitsch und Lars Übel und der Alex ist jetzt wieder da. Servus Alex.
Begrüße, ich bin wieder da, ich war nur in Salzburg. Ja.
du warst nur in Salzburg, täglich bei Servus TV. Aus München, ich glaube, so viel darf man verraten, für Eurosport kommentiert hat Oliver Fasnacht die Australian Open. Servus Oliver.
Servus und grüß euch alle.
Und spannend dabei, ich glaube, keine Minute versäumt von Sky Paul Häuser. Servus Paul.
Servus, habe die Ehre. Schöne Runde, freut mich mit euch.
Ja, gefreut hat sich auch Alex. Novak Djokovic sprach vom unter den gegebenen Umständen wahrscheinlich härtesten Turnier, das er jemals gespielt hat. Magst du mit den Lobeshymnen beginnen? Was haben wir vielleicht zu wenig beachtet in diesen zwei Wochen, was Novak Djokovic anbelangt?
Ja, es war schon außergewöhnlich. So wie er auch gesagt hat, die ganzen Umstände, ja, nach dem, was da letztes Jahr passiert ist, mehr oder weniger. Im Grunde genommen trägt er ja, wenn überhaupt, eine Teilschuld, weil er ist ja nicht aus gut Glück nach Australien geflogen im letzten Jahr. Und wir wissen, was dann unten los war. Letztendlich konnte er es nicht spielen. Heuer diese Anreise, dann Adelaide, wo er Matchball abgewehrt hat, gegen Korda, war eine unglaubliche Partie. Die Oberschenkelprobleme. Und da geht es eigentlich für mich los. Ja, man hat gesehen, dass er Probleme hat. Ja, wie arg sie sind, das hat nur er gewusst. Ja, das hat er nie gesagt oder genau gesagt, wie arg es wirklich war. Und was man schon sagen muss, Oberschenkelprobleme, es hat es gleich geheißen, na, hat er überhaupt was? Wie spielt er dann? Etc. Er hat viel, viel aktiver, viel aggressiver gespielt. So habe ich überhaupt noch nie spielen sehen. Vielleicht war das auch mit der Grund, dass er dann auf einmal so gut geworden ist, die ihn ja in der zweiten Woche fast gar nicht mehr behindert haben. Das hat er auch selber gesagt. Aber es hat jeder angezweifelt. Und bei allen anderen zweifelt man es nicht an, die tun einem leid, wenn sie eine Verletzung haben. Mehr oder weniger. Und genauso war es dann mit der Toilet Break, die er genommen hat, wo er sich bei der Schiedsrichterin abgemeldet hat, dann hat es geheißen, er hat unerlaubt den Platz verlassen. Hat er natürlich nicht. Ja, muss er kein schriftliches Ansuchen stellen, wenn er auf die Toilette will. Ich sage das kurz und kann gehen. Er war ja innerhalb sogar der 90 Sekunden, glaube ich, wieder zurück. Und Trinkflasche, da hat es auch geheißen, er hat die Regeln gebrochen. Na, er hat ganz klar gemacht, er trinkt nicht aus Plastik und das hat er nichts mit seinem neuen Sponsor da. Oder wo er selbst investiert ist, Waterdrop zu tun. Er hat die Flaschen neutral genommen, nachhaltig, wie auch immer. Und auch da hat man gleich gesagt, naja, das geht nicht, der bricht die Regeln. Das Einzige, was für ihn wirklich ein Vorteil war, das muss man echt sagen, er hat jeden Tag in der Night Session gespielt. Mhm. Und außer einmal jeden Tag um unserer Zeit 9 oder 9.30 Uhr am Vormittag. Und das ist natürlich wie er selbst sagt, gibt es eigentlich wahrscheinlich keine Bedingungen zum Tennisspielen, die ihm mehr liegen wie Night Session Australian Open. Und abgesehen davon war er dermaßen überlegen, bis auf vielleicht einmal irgendwo ein paar Games oder oft auch nur ein paar Punkte, dass eigentlich das sowas von souverän gewonnen hat wie selten zuvor.
Ja, wer hätte Oliver?
Muss man einfach so sagen. Ja,
Oliver, wer hätte überhaupt die Möglichkeiten gehabt? Tsitsipas hat ja einen Satzball gehabt, einen zweiten Satz. Ist natürlich dann immer noch ein weiter Weg, dass er 5-Satz-Match gegen Djokovic gewinnt, aber immerhin. Und da hat Tsitsipas, fand ich, extrem passiv gespielt. Aber vielleicht war es auch so, dass er nicht anders konnte. Also wer hätte reell überhaupt die Chance gehabt, ihn wenigstens mehr zu ärgern?
Also wenn wir beim Tsitsipas bleiben, da hatte ich nie das Gefühl, dass der Tsitsipas mehr als maximalen Satz gewinnen kann. Und selbst bei dem Satzball nicht. Weil alles, was Tsitsipas wirklich gut gespielt hat, ich meine, es war jetzt kein schlechtes Match von Tsitsipas, sondern einfach war eine, wenn du das anschaust, der Djokovic hat über 3 harte Stunden eine Bilanz von 82% Punkte über den ersten Aufschlag. Der ist bei 54 von 66. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass Djokovic jemals so unglaublich gut in einem Finale aufgeschlagen hätte. Über den zweiten ist er bei 62%. Das sind Wahnsinnswerte. Nur Tsitsipas 72% über den ersten, 51% über den zweiten. Immerhin gegen Djokovic, den besten Return-Spieler wahrscheinlich. Das zeigt, Tsitsipas hatte eine gute Form. Es war nicht so, dass der ein schlechtes Finale gespielt hätte. Nur hat er einfach alles, was er spielen musste, diese Zeiten, in denen er, finde ich, immer wieder mal dran war, zumindest auch mitzuhalten oder zumindest immer wieder zwischendurch mal ein bisschen Hoffnung denen zu geben, die vielleicht gehofft haben auf 4 Sätze oder 5 Sätze, aus meiner Sicht absurde Hoffnung. Aber das hat er alles nur geschafft, weil er ein extremes Risiko gespielt hat. Also ich finde, aber, die Momente...
Aber Oliver, ja? die Phase war ja nur da, muss man ganz offen sagen, wie Djokovic auf einmal ein paar vermeidbare, genau, leichte Fehler gemacht.
Ganz genau.
Und da hat Tsitsipas wählen können zwischen, macht er jetzt vielleicht noch einen vermeidbaren Fehler oder gehe ich wieder volles Risiko? Und das hat er nicht gemacht, so wie es der Jens richtig gesagt hat. Das war die einzige Phase.
Richtig,
genau. Die beide auf ein Level gespielt haben, war er guter Zweiter.
Absolut, ein guter Zweiter, ganz genau. Und wenn, dann musste er auch riskieren. Das hat er nicht gemacht. Dann hat er ein paar Mal zu passiv gespielt. Am Ende ist es einfach so, glaube ich, also Djokovic hat gegen alle, so wie wir es ja immer wieder sagen, und ich bin der Meinung, er zieht Kraft aus all dem, was du gerade geschildert hast, Alex. Diese ganzen Dinge, diese Unsauberkeiten in Berichterstattungen, auch mediale Unsauberkeiten international, dieses teilweise Bashing, ich möchte fast sagen Mobbing, das gegen Djokovic teilweise stattfindet, er wird nur noch stärker daraus und exakt das ist passiert. Ich fand ihn überragend in diesem Finale und muss sagen, dass ich diese Cleanness, diese, aber auch die Aggressivität, zum Beispiel Matchball, wie er den Matchball gespielt hat, wie er den Satzball von Tsitsipas abgewehrt hat.
Ich hab's
gleich. Aber das ist für mich so ein klassischer Fall, wenn er jetzt auch noch anfängt, immer der Aggressivere in solchen Situationen zu sein, was er sowieso häufig ist. Das ist der große Unterschied, wie die Großen solche Bälle spielen. Und Tsitsipas hat einfach das nicht gehabt und Djokovic ist der hochverdiente Sieger in diesem Turnier.
Paul.
Ja, Oliver, genau das, was du ansprichst, also das waren für mich die Schlüsselmomente. Wie du es sagst, Tsitsipas hat sich nicht viel vorzuwerfen. Also das war eine immense Leistung von Tsitsipas, da seine Aufschlagspiele auch so gut durchzubringen. Das hat er ja auch über das Turnier immer wieder so klasse gemacht, was er nochmal geschafft hat, Tsitsipas, diese Aufschlagstärke und dann auch immer wieder die Vorhand so gut einsetzen nach dem Service. Das hat er auch gegen Djokovic über weite Strecken richtig gut gemacht. Aber was er sich schon vorwerfen muss im Tiebreak, im zweiten und im dritten, fand ich, da ist das Niveau ganz schön runtergefallen. Da hast du die Brisanz gespürt von diesem Finale und da hat auch Djokovic, finde ich, was angeboten. Aber eben, das gehört ja auch dazu, dass dann die Gegner bei Djokovic meinen, sie müssen was Besonderes machen und so ein bisschen dann überziehen. Also dann auch dann in diesen entscheidenden Momenten eben nicht das beste Tennis abrufen können. Aber Tommy Paul, für den war es so eine extreme Situation, der hat gesagt, ich habe so schlecht gespielt. Djokovic zwingt mich dazu, so schlecht zu spielen. Und das ist für Leute, die das nicht kennen, ist es ja ganz extreme Erfahrung, gegen Joker zu spielen.
Ich glaube, der Paul hat jetzt was Richtiges gesagt. Das ist gar nicht schlecht, aber du übertreibst. Und Tsitsipas mit der Vorhand, ja, aber der hat gemerkt, dass er mit was Normalen gar nicht durchkommt, was gegen alle anderen gerecht hätte. Ja. Und jetzt ist er vorkommen und dann hat er noch einen Volley spielen müssen und der war nicht leicht. Und dann hat er halt den Fehler gemacht oder hat ihn noch einmal zu nah an die Linie gesetzt und dann war er out. Das, was mir bei Tsitsipas immer so gefallen hat, war Aufschlag und danach diese aktive Vorhand und das Nachgehen ans Netz. War zu wenig, aber manchmal konnte er es gar nicht, weil die Qualität im Return so ein Unterschied war. Also auch wenn Tsitsipas sehr, sehr gut serviert hat, dann sind die Returns hinten in der Ecke irgendwo gelandet, größtenteils. Während umgekehrt der Tsitsipas von der Rückhand sowieso nur reingeblockt hat. Und wenn der Joker das Kommando übernommen hat, dann war er auf der Reise. Also ich habe den Joker selten so aktiv spielen gesehen. Und weißt du, was ich immer lang nachgedacht habe, was macht denn eigentlich so außergewöhnlich, vor allem beim Return? Und es sind die Augen. Es sind die Augen und die Reaktion. Und ich kann mich erinnern, wie der Gepa Gritsch gesagt hat, es gibt so, ich habe mir das sogar mal runtergeladen, Brain Insight oder wie das heißt, so ein Training, wo du die Augen fokussieren lernst. Und er sagt, das Ziel wäre, so einfach gesagt, den Ball des Gegenübers langsamer zu machen, dass du mehr Zeit hast, dass du früher siehst, klar siehst, was passiert. Hat der Schnitt, hat er keinen Schnitt drauf? Und ich habe manchmal das Gefühl, gerade wenn der locker worden ist, was er ja heuer ein paar Mal war, dann hat der noch eine Klasse stärker retourniert. Der war dort, der hat die Bälle alle so satt am Racket, egal wie schnell die gespielt haben, und die sind hinten eingefahren. Das war beeindruckend. Das kann fast kein anderer. Aber ich kenne niemanden, der das so kann.
Und Klassen besser, ja.
Das ist ja letztlich auch dieses, für mich ist das so ein sezierendes Tennis, das Djokovic spielt. Und dass er in längeren Ballwechseln sich den Gegner zurechtstellt, das kennen wir ja von ihm. Aber so wie du gesagt hast, Alex, und auch du, Paul, genau das ist es. Er war so aggressiv. Es gab keine längeren. Er hatte gar keine Lust. Er hatte gar kein Interesse auf längere Ballwechsel. Dass er die kann, weiß er. Aber ich finde, er hat jetzt nochmal eine Qualität dazu gewonnen. Nämlich wirklich jede Schwäche des Gegners sofort zu nutzen. Keiner spielt so schnell den Ball weg vom Gegner wie Djokovic. Keiner spielt so präzise in Ecken, aber mit großem Ziel. Es ist ja nicht so, dass Djokovic die Linie komplett sucht, sondern ich hätte den Eindruck, er sucht sich gute, sichere, größere Spots, trotzdem hochklassig platziert. Ja? Also das ist,
es ist so
er
sicher,
sieht die Lücke,
so
ne? Er sieht sofort jede Lücke. Er sieht dieses gegen den Fuß, er kommt immer wieder in die richtige taktische Situation. Also ich fand es beeindruckend, noch beeindruckender als viele andere Turniere, die er gewonnen hat bei Grand Slam Turnieren.
Ja, Anschlussfrage an euch noch dazu, weil der Jens es am Anfang angesprochen hat. Wen hättet ihr gesehen? Also ich habe wirklich mich sehr, sehr gefreut, nämlich auf ein mögliches Duell Holger Rune gegen Djokovic, und fand es richtig schade, dass der dann aufs Match serviert hat und gegen Rublev das noch aus der Hand gegeben hat. Aber der hätte vielleicht irgendwie vom Mindset her, hätte ich das wahnsinnig gern gesehen, auch wenn ich glaube, Best of Five ist er auch noch nicht so weit, um sich dann mit Djokovic auf diesem Level zu messen. Aber wen seht ihr da langfristig? Ich finde, es droht ja eine Langeweile. Ja?
Nein, die Langeweile droht noch nicht, weil A, muss er das Level auch halten, auch ein Djokovic muss immer Level halten. Das muss man einem normalen Tennisspieler mal erklären, dass ich heute 14 Tage jeden zweiten Tag eine Leistung abrufen muss. Und da kann schon ein Kyrgios irgendwo mal zweite, dritte Runde warten, der dich zumindest herausfordert und mehr ärgert. Dann dürfen wir nicht vergessen, der Alcaraz in Form
kommt wieder.
Kann jeden Spieler auf dieser Welt wehtun. Und wenn du nur ein paar Prozent oft bist, dann kommt wieder ein Medvedev und dann kommen schon wieder Leute. Nur auch ein Medvedev, der hat ja selbst erklärt, dass er viel lieber schnellere Punkte spielen wird, Leute wegspielen wird. Das darf man auch nicht vergessen. Der muss auch gegen viele Spieler, vor allem wenn der Aufschlag dann einmal nicht so wirklich hart arbeiten von der Grundlinie. Der spielt dann Korda von der Grundlinie nicht weg. Ja, das machen andere, der arbeitet die auch auf, ja, und das ist halt anstrengend, das über so einen längeren Zeitraum immer wieder auf dem Niveau zu bringen, aber da kommen schon wieder welche, die gefährlich werden. Aber beim Rune bin ich ein wenig bei dir, der ist verrückt, gefährlich, Best of Five, weiß ich nicht, also ich glaube, dass der richtige Probleme hat mit seiner Konzentration. Ich kann mir den zum Beispiel früher gar nicht in einer Schulklasse vorstellen, dass der irgendwo 4 oder 5 Stunden sitzt. Ja? Also der wäre sofort als verhaltensauffällig aufgefallen. Aber Ich glaube, dass er echt ein Thema hat.
Inklusive der Mutter, ja.
Ich glaube, dass er,
ein Riesentennisspieler ist und wahnsinnig hart arbeitet. Für mich eine der dramatischsten Partien, die ich gesehen habe, neben Murray dort beim Australian Open.
Also mich würde mal interessieren, wann ist der Rune wirklich das letzte Mal regulär zur Schule gegangen? Haben Sie ihn mit 10 schon rausgenommen? Oder wie ist das gelaufen? Aber das ist.
Bitte, Oliver. Aber genau das ist es. Also ich glaube, Djokovic braucht das, wo Alex, du sagst, Kyrgios. Ich glaube, es braucht halt wirklich einen, der so ein Mindset hat, dass er entweder sagt, alles wurscht, meine Show, ich versuch's, und dann halt alles trifft. Oder halt jemand, der wirklich diese mentale Stärke von Djokovic hat, und da sehe ich weit und breit keinen, der das aktuell auf hoher Form zeigen kann, weil ich hatte den Eindruck, dass Djokovic da nochmal eins draufgesetzt hat. Denn du hast einige Dinge angesprochen. Ich würde sagen, dass die Mehrheit oder fast alle bis auf ihn an all diesen Themen, und wenn es nur eins für sich gewesen wäre, vielleicht schon die Konzentration verloren hätte, eventuell sogar zerbrochen wäre für den Moment. Es war schon eine ganze Menge. Allein, dass einem vorgeworfen wird, dass er faked, ist eigentlich schon ein Wahnsinn, diese Aussage. Und für mich bleibt es einfach so, er hat dieses Wir gegen alle, weil aber auch irgendwie sehr viele ihn so motivieren. Wir hatten das in einem anderen, in der Big Show kurz letzten Donnerstag, habe ich auch gesagt, ich glaube, es macht ihn alles eher immer noch stärker. Und deswegen, also für mich ist das...
Aber du hast schon gesehen, wie es ihm nahe geht, wie er teilweise. Da...
Ja, das schon, ja.
Wie er in seiner Box fast zusammengebrochen ist.
Ja, hast du recht.
Und noch einmal, da geht er ja dann wahrscheinlich auch durch den Kopf, dass du letztes Jahr fast eingesperrt warst, ja, dann ausgewiesen worden bist. Und auch das mit dem Vater, das haben wir gar nicht erwähnt, dass der da sich hinstellt, also eigentlich ein Wahnsinn. Ja, dann die Thematik kommt da nicht. Also das beschäftigt dich ja als Sohn auch, nicht nur als Tennisspieler. Ja.
Aber halt
und
nicht im
da
Match.
Und ist alles aus ihm danach herausgebrochen.
Ja, aber halt nicht im Match. Ne? Er lässt sich in seinem auf seinem Weg zum Erfolg davon erstmal keine...
Wobei es gibt schon Phasen, Oliver.
Irritieren.
Es gibt schon Phasen, wo er nah dran ist, aber er hat sich dann relativ schnell wieder, genauso wie er da Goran, aus welchem Grund auch immer, unvorstellbar, ja, da angegangen ist, mittendrin, keiner weiß das Thema, und sich dann aber entschuldigt, weil er einfach irgendwo einen Exit einmal braucht, wenn seine Perfektion im Tennis nicht ganz so hinhaut.
Ja. Hm.
In Adelaide auch. In Adelaide hat er ja die ganze Crew aufs Gröbste. Also ich glaube, er hat sich sogar vom Platz verwiesen und sich dann entschuldigt. Also der braucht auch sein Ventil, so ist nicht. Ja.
Aber ganz kurz zu Goran noch, weil der in der Pressekonferenz nach dem Sieg gesagt hat, also mit diesem MRT, das der Djokovic hatte, hätten 97% der Spieler hätten rausgezogen. Gut, das ist jetzt der Trainer, der das sagt. Aber ja, er sagt, Novak ist aus einem anderen Holz geschnitzt, und ich finde,
das definitiv.
Also gut, er hatte ja, also irgendwas muss da ja gewesen sein, und sonst verliert er auch, er sah ja wirklich gegen Quaco und gegen Dimitrov sah es zwischenzeitlich halt ein bisschen komisch aus, aber dass ein Spieler das schafft, sich während einem Turnier, während einem Slam zu regenerieren. Ich habe einen Podcast aufgenommen mit Patrick Kühn und Michael Stich, und Patrick hat gesagt, der hat sich mit Verletzungen immer noch so viel besser bewegt, als er jemals in seiner Karriere. Diese Beweglichkeit, es ist, wie ihr sagt, also der ist ja vom anderen Stern. Das ist einfach krass.
Nur noch einmal, tun wir die Verletzung, also wenn da der Muskelfaserriss ist, ja, ich weiß nicht, was er für eine gehabt hat, aber dann ist Ende der Vorstellung. Und wenn er dort eine leichte Verletzung hat, ja, und ich habe ja gesehen, welche Sachen er dann auslassen hat. Ja, das war ja nur in extremen Situationen. Ansonsten hat er diktiert und hat sich fast locker bewegt. Das für mich ist ja immer auch das im Kopf, wenn es dann einmal ein Break kassierst, wenn es eng wird und du denkst, ich müsste jetzt vielleicht doch mehr machen, kann ich den Schalter umlenken? Beziehungsweise, wie ich jetzt von ihm gehört, er hat an dem freien Tag nie trainiert, an den freien Tagen. Das ist schon auch Wahnsinn. Also das kenne ich gar nicht, dass die nicht ein bisschen schlagen zumindest. Ja? Das heißt, er hat sich immer wieder probiert, Regenerationszeiten zu nehmen. Ja? Und wie das besser wird, da müssen wir einen Arzt fragen. Ich weiß es nicht.
Ja. Schauen wir mal, wann er wieder spielt, wann er wieder spielen darf. Weil ich glaube, die amerikanischen Turniere, wenn es denn so bleibt mit den Einreisebestimmungen, Indian Wells und Miami, da darf er noch nicht.
Vollkommen richtig. Ich habe gerade die Factsheets gesehen, die offiziellen von der ATP. ganz oben, erster Punkt, all foreign players must be fully vaccinated to enter the United States.
Mhm. Ich glaube, bis zum 10. April ist das verlängert und dann schauen wir mal, was danach ist. Jetzt weiß ich nicht. Wollen wir das Damenfass noch aufmachen oder wollen wir einfach sagen, toll gemacht, Arina Sabalenka? Und Alex, ein Thema müssen wir schon noch kurz ansprechen. Den Namen sind gefallen, Sebastian Korda, Tommy Paul, der Aufstieg der Amerikaner, der natürlich jetzt nicht ganz bis zum Ende gereicht hat, aber wenn ich es richtig gesehen habe, sind es 10 Frauen unter den Top 50 und 9 Männer unter den Top 50. Ist es nur die viele Kohle, die der amerikanische Tennisverband hat? Alex, was ist da?
Nein, nicht nur. Es hilft definitiv. Sie haben ja sehr viel investiert, aber es gibt nicht das Beispiel, warum irgendwer jetzt gut ist. Es gibt so viele Geschichten dort. Und eine Geschichte, die wir alle vergessen haben, die zieht man so raus, wenn man Dominik Köpfer einmal sehen, der mit 16 noch mit 2 Schlägern zu irgendeiner deutschen Meisterschaft gegangen ist, mit 18 dann gesagt hat, ja, jetzt gehen wir ans College, Profi geht noch nicht. Und auf einmal war er erste 50, ja. Oder Paul Haarhuis, da fallen uns halt ein paar Namen einmal ein, ja. Benjamin Becker war, glaube ich, der erste Deutsche, der erste 100 war vom College. Aber mittlerweile, allein von den Amerikanern, die du gesagt hast, war Jenson Brooksby, kommt vom College, Maxime Cressy, John Isner ist noch ein Routinier, aber auch vom College, Brandon Nakashima, der Marcus Giron, ja, Mackenzie McDonald, J.J. Wolf, Ben Shelton. Also es sind eine Menge Top-100-Spieler, die vom College kommen. Und Nummer 1 und 2, Cameron Norrie und Francisco Cerundolo, die kommen nicht aus der USA, aber kommen auch vom College. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt habt. Die ATP, Gaudenzi, hat gesagt, wir wollen das noch unterstützen, dass die Spieler nicht nur aus der USA, auch Europäer, Südamerikaner die Chance nehmen und über eine College-Karriere zum Tennis kommen. Und ich glaube, den besten College-Spielern bieten sie Challenger-Wildcards an, dass sie nach dem Studium quasi einsteigen. Und deswegen sage ich, der Weg, der wird viel zu selten gegangen, weil mittlerweile, wo das Spiel so körperlich worden ist, ja, da muss man einfach, manche brauchen länger Zeit. Und es gibt nichts Besseres, wie drüben an einem College dein Studium zu absolvieren, fit zu werden, Tennis zu spielen und vielleicht etwas später einsteigen, abgesehen davon, dass es ja auch finanziell einiges erleichtert. Ja. Also das ist schon auch ein Weg. Das ist der eine Weg, den die Amerikaner jetzt anscheinend top ausnutzen. Unter anderem auch bei den Damen mit Danielle Collins oder Pegula. Mhm. Ja. Und wenn du dann aber siehst, die zu den besten Jugendlichen gehört haben, ja, wie Taylor Fritz, dann natürlich der Tommy Paul war auch ein ausgezeichneter Jugendlicher, ja. Und wenn ich das jetzt weiternehme, ja, dann muss ich sagen, hier haben sie natürlich eines, wo Geld auf alle Fälle hilft, super Coaches und Trainer jetzt, die für diese Kerle zuständig sein. Allein wenn ich schaue, dass im Hintergrund der Paul Ener kommt, beim Taylor Fritz hilft, der Michael Russell mit ihm auf die Tour geht, Brad Stein, ich weiß nicht, den wird hier sicher alle kennen, mit wem der alle gearbeitet hat, zuletzt mit Kevin Anderson, aber natürlich groß geworden mit den ganzen Amerikanern und dann als Einzeltrainer von Courier. Ja. Francis Diafoe, der mit dem Wayne Ferreira arbeitet. Das sind ja alles ausgezeichnete Spieler gewesen schon, Riesentalente, die jetzt ein bisschen geformt werden und vielleicht im idealen Tennisalter sind, ja. Aber halt einen anderen Weg gegangen sein wie diese College-Generation. Und alles zusammen passt halt jetzt gerade zusammen. Na, Sebastian Korda, da braucht man gar nicht reden, wie der betreut wird. Ja. Papa Agassi und der Radek Stepanek mit dabei, der für mich übrigens das geilste Tennis spielt. Also da hörst du im Fernsehen, obwohl ich nicht in Australien war, wie satt er die Bälle schlägt. Und das hörst du.
Das dachte ich für einen Moment, du meinst den Stepanek. Ich habe
vielleicht ein bisschen zu viel geschwärmt jetzt, aber die in einem Weg gibt es dort nicht. Ja.
Paul?
Ja, ich finde, dazu kommt auch noch diese Kameradschaft, dieser Team-Spirit. Also die pushen sich halt gegenseitig auch noch. Da ist eine unglaublich gute Energie. Du spürst, es ist eine wahre Freundschaft zwischen Tiafoe, Paul und Fritz. Und Opelka gehört eigentlich auch noch dazu, zu dieser Gang. Und jetzt kommt so ein Junger wie Ben Shelton und wie Paul und Shelton sich da begegnet sind in dem Match, wie die sich danach am Netz geherzt haben, das war so eine, ja, so eine gute Energie zwischen denen. Und ja, ich glaube, so ein Halbfinale TFO US Open ist dann Ansporn für alle anderen. Jetzt Halbfinale Tommy Paul. Bin gespannt, wie es weitergeht. Sebastian Korda, der wäre eigentlich jetzt schon fällig gewesen, finde ich, wenn der da nicht von der Verletzung gestoppt worden wäre. Also das war ja grandios, wie er Medvedev geschlagen hat und auch gegen Hurkacz dann, dass der diese Steherqualitäten dann auch hat im fünften, im Match-Tiebreak. Und ich finde auch, dass so ein Brad Stein sagt, ich arbeite mit Tommy Paul, das alleine, dass der schon so, ja, jetzt schon seit mehreren Jahren mit ihm arbeitet, das ist ja auch für einen Tommy Paul, ist es ja eine wahnsinnige Auszeichnung. Ich glaube,
und dazu brauchst du einen Verband, weil das kannst du ja. Vielleicht jetzt, sonst aber kann früher als Nummer 80 kannst du das nicht leisten.
Wir können uns, Paul, Oliver, ganz kurz bitte. Wir können uns Paul nicht mehr leisten, der muss nämlich zurück zur Arbeit. Paul, danke. Wir machen.
Alles gut. Hat sich verschoben.
Ach so, dann ist gut. Entschuldige, Oliver. Dann bitte. Gut. Bitte, Oliver, ja.
Ja, nur ganz kurz, weil ihr so das Thema College angesprochen habt, mal abgesehen davon, dass das ja auch eine Wettkampfhärte ausmacht, und zwar egal in welchem Sport. Du merkst einfach, dass die College-Sport in den USA oder in Nordamerika generell dieses Prinzip betreiben, dass die eine andere Wettkampfhärte haben, eine andere Fähigkeit haben, auch mit bestimmten Stimmungen umzugehen, mit auch feindlicher Stimmung umzugehen, weil sie spielen eigentlich fast ständig in ihren Colleges irgendwelche Derbys. Sie spielen eigentlich vor Tausenden von Fans, die auch noch dazu extrem laut sind im College-Tennis. Mhm. Also ich glaube, es macht einen schon härter. Die einzigen, die, also du hast zwei Namen gesagt, Alex, aber es ist so, dass bei den Frauen, glaube ich, gäbe es noch einen Nachholbedarf. Das Problem bei denen ist nur häufig, dass die kurz vor einer College-Karriere vielleicht stehen, schon auch merken, jetzt könnten wir eventuell doch auch auf die Tour. Das ist ein schönes Beispiel, ist die Diana Schneider, die echt Sakkari hatte zeitlang und ein tolles Match gespielt hat gegen Maria Sakkari. Das war nach Quali, zweite Runde, ihr fünftes Match, hat man auch gemerkt. Die ist eigentlich jetzt dabei, North Carolina ihre Freshman-Saison zu starten, eigentlich. Und ist aber nach diesem Turnier natürlich jetzt so, dass sie natürlich auch darüber nachdenkt, ob sie überhaupt jetzt in diese College-Karriere starten soll oder nicht doch schon auf die WTA-Tour die Profikarriere starten soll. Ich glaube, diese Frage stellt sich bei den Frauen zum Teil etwas zu früh, sodass sie diese komplette College-Geschichte nicht absolvieren und vielleicht etwas zu früh schon den anderen Weg gehen, weil es ein bisschen reizvoller für sie vielleicht erscheint. Also
bin ich bei dir, weil es auch von den Frauen, jetzt Danielle Collins haben wir ausgenommen, bei Pegula habe ich mich geirrt, die war gar nicht wirklich am College, die hat einen Platz gehabt. Maya Sharif war noch dabei zum Beispiel, Bolsova.
Sissi Bellis, erinnere dich an die Bellis.
Zu wenig positive Beispiele. Ja? Ja. Wie jetzt bei den Herren, wo der richtige Trend beginnt. Genau. Und bei den Damen, man glaubt, es muss alles immer früher sein. Ja. Nur, man muss richtig aufpassen, denn die größte Schwachstelle ist der Körper. Dass der das einfach fast gar nicht aushaltet. Und dieses behutsame Aufbauen. Und dann muss man auch ganz offen und ehrlich ansprechen. Ich habe mir die Netflix-Serie angeschaut. Ich habe mir jetzt Interviews durchgelesen etc. mich vorbereitet. Also ich war fast schockiert, wie viele da über Depressionen reden, psychische Probleme reden. Ja? Ja. Dass einfach der Druck irgendwann zu groß wird. Ja? Und auch Leute, wo man sagt, die haben es ja eigentlich geschafft. Mhm. Ja. Also wo keine finanziellen Sorgen etc. dabei sind. Man hört ja nur von den Leuten, die von einer Badosa, von einer Osaka, von einer Sakkari, wo du dir denkst, wow, das Geld kann dort nicht mehr das Thema sein. Aber dann musst du ja mal nach unten versetzen, was da im Übergang von Jugend zu Future-Spielerinnen etc. passiert. Oh, ja. Also das ist schon ein Riesenthema, wo es darum geht, dass man da wirklich die besten Leute haben muss im Nachwuchsbereich, auch bei den Mädchen, und wo es auch um eine psychische Hygiene geht, für die Trainer verantwortlich sind.
Ja. Spannend. Ich weiß noch mal, Alex, das vielleicht noch abschließend, du vorhin gesagt hast, fit zu werden am College. Bei uns im Club hat halt auch ein Mädchen gespielt, nur Meisterschaft, war Österreicherin, jedes Mal aus dem Burgenland gekommen nach München, um eben die Mädchenspiele zu spielen. Aber da haben die Eltern nur erzählt, die medizinische Versorgung an diesen Colleges, das könnte ja keiner bezahlen und die ist herausragend. Also das kommt ja auch noch dazu, dass du dich dort also, nicht...
Ich,
Bitte.
Ich habe mir ja einige Colleges angeschaut. Ja.
Für die Mira. Ja.
Damals wegen Eishockey. Aber das können wir uns gar nicht vorstellen. Also da behaupte ich, dass es viele Colleges dort gibt, von den Top-Colleges, die bessere Bedingungen haben wie Profisportler bei uns, weil einfach dermaßen viel Geld dafür vorhanden ist. Und du natürlich, wenn es das ernst nimmt, nebenbei noch eine sehr, sehr gute akademische Ausbildung genießen kannst. Und die spielen auch wesentlich weniger, zum Beispiel im Eishockey-Bereich, weil sie einfach viel mehr auf die körperliche Entwicklung schauen. Auch.
Hm. Oliver, du hattest noch was.
Ja, ne, eben zu diesem Thema bei den Frauen, ich will es jetzt auch nicht irgendwie schwarz-weiß sehen, aber es ist ja einfach das, was man immer wieder hört, dass der Einfluss der Eltern einfach extrem hoch ist. Und dieses Spannungs- und Abhängigkeitsverhältnis, das du sicher auch in deiner Zeit, wenn du mit der Mira unterwegs warst oder sie mal besucht hast beim Turnier, Alex, gesehen hast, wie Eltern sein können, das ist halt bei den Frauen leider sehr ausgeprägt. Und wenn du so eine Anne Lee nimmst zum Beispiel, die hat mit Hannah Nehles sicherlich einen der besten Coaches, und zwar nicht nur in den USA, in Deutschland wird er übersehen aus meiner Sicht. Ein toller Lehrer, ein toller Mensch auch, der auch Persönlichkeitsentwicklungen vorantreibt in den USA mit seinen Spielerinnen. Ja, da haben die Eltern keine Geduld, dann hat das Management keine Geduld. Es ist zu viel Einfluss da, und ich glaube, dass sehr, sehr viel in der Familie auch totgeschwiegen wird. Und deshalb, man so viel hört von Depressionen, und wenn man es runterbricht, glaube ich, wird es noch viel, viel dramatischer. Und das ist schon auch ein Thema der Frauentour. Das ist schon ein sehr spezielles Thema der WTA, aber auch natürlich der unteren Turniere, dass da extrem viel Verkorkstes stattfindet oder auch zum Teil eine Prägung schon vorhanden ist. Gibt man Geld aus für Spezialisten? Stellt man sich ein Team zusammen? Hält man alles in der Familie? Freunde, die auf einmal nicht nur Hitting-Partner, sondern Coaches werden? Warum? Wo kommt das her? Also ich finde, es ist schon ein sehr, sehr großes Feld.
Natürlich ein Geldthema auch, weil ja. Wie willst du dir unten gute Coaches leisten? Da haben es große Nationen schon wesentlich leichter. Also wenn ich mir da allein das anschaue, was Australier, Amerikaner und Franzosen sich mit dem Weltcup-Tausch machen, wie wichtig das bei den Damen ist, wenn du da mal drinnen bist bei einem Grand Slam und deine 60.000, 70.000 für die erste Runde kriegst, ja, weil du ja bei den Damen im Verhältnis, außer bei den Combined Events, viel, viel weniger verdienst als bei den Herren. Ja. Und es auch viel weniger große Turniere gibt, ja. Das heißt, dieser Druck ist halt immens, und der Konkurrenzdruck, also was es da, das wissen die wenigsten. Ich habe mir mal die Ranglisten U14 angeschaut, U16 und dann natürlich ITF. Da gibt es gleich viel, wenn nicht sogar ein paar mehr Mädchen in den Ranglisten als Burschen. Nur dann kommt der große Knick. Zum einen natürlich, weil die WTA 3 Turniere verlangt, dass du überhaupt drinnen bist in einem WTA-Ranking. 3 Ergebnisse, sagen wir so, wo du was gewinnst. Und zum anderen, weil halt dann irgendwann das einfach zu viel wird, ja. Und die Burschen sich halt da länger durcharbeiten. Und wenn du dir das Finale angeschaut hast, was natürlich phänomenal war vom Niveau her, wie hart da mittlerweile geschlagen wird, ja.
Ja.
Und du dir dann manche von diesen Mädchen oder jungen Damen anschaust, ja. Das passt irgendwann nicht mehr. Das ist mir da mal ein Handgelenkspezialist hier erklärt, warum die Damen dieses Kabaltunnel-Syndrom etc. haben. Sagt er, schau dir die dünnen Handgelenke, die Arme an. Das, irgendwann ist der Muskel oben so stark, dass das einfach nicht mehr geht. Da ist kein Platz mehr in diesem Kabaltunnel. Ja? Mhm. Und also diese ganzen Sachen, Gigi Bellis, wenn du dir die anschaust, dreimal operiert Wahnsinn. Worden, jetzt aufgehört als eines der größten Talente, ja. Also da habe ich jedes Mal, wenn ich dann Emma Raducanu da im Finale gegen Leila Fernandez sehe, sage ich, hoffentlich passen sie auf das Mädchen auf.
Ja, wobei Gigi Bellis, muss man sagen, da weiß ich, aus Gigi Bellis weiß ich ein paar interne Informationen. Und das hat nicht nur jetzt damit zu tun, dass sie Opfer der Medizin gewesen ist, sondern sie war auch Opfer falscher Beratung in dem Fall, muss man auch sagen. Ja. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja. Lasset uns schließen. Quiet Please, der Tennisnet-Podcast. Das waren aufregende Australian Open mit einem erwarteten, verdienten Sieger bei den Frauen mit Sabalenka. Die ist ja auch nicht aus dem Nichts gekommen. Schön war's. Danke Oliver, danke Alex, danke Paul. Wir hören uns schon bald wieder, entweder in dieser Konstellation oder in einer anderen. Schauen wir mal.
Gerne.
Spiel, Satz, Sieg. Das war Quiet Please, der Tennisnet-Podcast. liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln, Gewinnspielen und Serviceberichten.